Es geht wieder los, die nächste Folge UnternehmerInnen der Zukunft. Heute mit einem Thema, das mich nicht nur aus beruflicher, sondern auch aus privater Sicht wirklich interessiert. Denn es geht auch um eines meiner Hobbys. Es geht um das Fahrradfahren und zwar mit Alexander und Michael von Alpha Trail. Die beiden haben ihr Hobby zum Beruf gemacht und wirklich zwei coole Marken im Fahrradzubehörbereich aufgebaut, die sie exklusiv über Amazon bisher vertreiben, haben im Gespräch sehr offen erzählt, wie sie auch so die Corona-Krise durchgemacht haben, die erst für alle im Fahrradbereich ein totaler Boost war, weil jeder Fahrrad fahren wollte und dann zu einer echten Krise wurde, weil sie keine Ware mehr bekommen haben. Ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt, was sie als jetzt ja eher noch kleine Firma dann erzählt haben, wie sie heute schon Zukunftstechnologien wie KI nutzen, wie sie sich da auf so das AI-Zeitalter vorbereiten. Ich glaube, da gibt's viel, was man sich abgucken kann, viele Inspirationen dabei. Deswegen absolute Hörempfehlung. Los geht's, rein in die Folge mit Alex und Michael von Alpha Trail.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir haben ganz klassisch mit ChatGPT begonnen, wie jeder so. Und aber mittlerweile ist es so wirklich so ein Alltagstool geworden. Also ich nutze ChatGPT ganz, ganz viel für Konzepterstellungen, wo ich zum Beispiel auch so Lastenhefte für Dienstleister oder auch interne Prozesse darüber erstelle und mir halt einfach, ich habe es mir auch mal ausgerechnet, um die 120-130% eine Effizienzsteigerung auch gibt, weil ich halt dann auch vieles halt ausschreiben lasse und dann nochmal gut formulieren lasse.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Moin aus Hamburg in den Süden der Republik. Hi ihr beiden.
Hallihallo, servus.
Servus Jan, vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön, dass ihr dabei seid. Für mich eine besondere Folge, weil es nämlich um ein Thema geht, das auch für mich so ein Herzensthema und großes Hobby ist. Es geht um das Thema Fahrradfahren und um Alpha Trail, eure Firma, mit der ihr, kann man sagen, einer der spannendsten Händler von nicht Fahrrädern, sondern Fahrradzubehör seid auf Amazon, richtig?
Ja, genau. Also bei uns geht's rein um das Fahrradzubehör- und Komponententhema. Und ich freue mich, da dabei zu sein hier und danke für die Einladung.
Ja, sehr gut. Wir wollen ein bisschen was über eure Story heute erzählen. Für die jetzt vielleicht nicht aus der Fahrradwelt kommen oder euch Alpha Trail als Marke noch nicht kennen, erzählt mal so ein bisschen, wie ging das bei euch los?
Ja, dann würde ich jetzt mal starten. Bei uns ging das Anfang 2017 los. Ich komme ja aus dem Bereich der Industrieseite im Fahrradbereich. Ich habe vor zig Jahren schon mal auch bei einem Softwareanbieter für Warenwirtschaftssysteme gearbeitet, bin so sozusagen in die Fahrradbranche reingekommen und habe dann ein duales Studium gemacht und bin dann sozusagen nach dem Studium auch immer wieder in Projekten gewesen und immer schon mit der Fahrradbranche verwurzelt gewesen. Genau, und 2017 war ich letztendlich Freelancer für diverse E-Commerce-Projekte, aber auch schon für Amazon, aber auch für Shopify-Shops, die ich damit aufgebaut habe. Und da ich dann zu Hause gearbeitet habe, war es dann irgendwann an der Reihe, ja, ich werde mir jetzt einen Coworking-Arbeitsplatz auch in Regensburg suchen, dass man halt nicht immer daheim hockt. Und ja, und dann bin ich dahin und habe mir das soweit angeschaut und dann gab es so eine Präsentation, hier, das wäre der Raum. Und ja, und dann habe ich direkt den Michael kennengelernt. Der ist dann so gekommen und hat die Hand geschüttelt. Hallo, servus, ich bin's, der Michi, servus. Okay, was machst du? Und sag ich, ja, ich bin Freelancer unter anderem für Amazon. Ach krass, ja, ich mache auch Amazon-Projekte. Und da hatten wir sofort gleich ein Match. Das war der Wahnsinn. Und ja, und dann habe ich gesagt, ja klar, ich habe ja voll Bock ins Coworking zu kommen, wenn man schon jemanden trifft, der auch mit E-Commerce und mit Amazon zu tun hat. Genau, und dann habe ich mir sozusagen den Arbeitsplatz auch angemietet. Und ja, und dann haben wir uns da auch kennengelernt. Dann ist eigentlich auch unsere Story so weitergegangen, dass der Michael halt irgendwann auch gesagt hat, Mensch, der hat halt Probleme mit Bremsbelägen, beziehungsweise mit seinem Bremsen am Mountainbike. Und da ich ja auch immer so ein lösungsorientierter Typ bin, habe ich dann halt auch gesagt, Mensch, was ist das genau? Was sind die Probleme? Und dann hat er halt mir das gesagt, ja, Mensch, die Performance passt nicht, die quietschen und letztendlich ist er halt genervt, wenn er im Bikepark ist und ja, braucht halt einfach andere Bremsbeläge. Dann ist so die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, hey, können wir nicht hier irgendwie das verbessern? Können wir nicht hier irgendwie ein Produkt vielleicht entwickeln? Gibt es hier vielleicht schon was? Aber ja, es gab nichts. Und da ist die Idee entstanden, dass wir komplett eigene Bremsbeläge entwickeln, die es so auf dem Markt noch nicht gibt, die halt auch die Anforderungen, die der Michael hatte, zugeschnitten sind. Genau, und da haben wir dann das angefangen zu entwickeln, sind auf eine Eurobike gefahren, also nach Friedrichshafen, die größte Fahrradmesse der Welt, haben da einen Produzenten gesucht, natürlich in Taiwan haben wir da gesucht. Genau, und dann sind wir hergegangen und haben daraus sozusagen die Firma, beziehungsweise das Projekt mal gestartet, vielleicht noch gar nicht so die Firma. Und dann ging es darum, dass wir da sozusagen entwickelt haben, monatelang nach der perfekten Bremsbelagsmischung und irgendwo dann hinzukommen, dass wir sagen, Mensch, so mit der Vision, hey, wir wollen die besten Bremsperformance für Mountainbiker entwickeln.
Okay, und, okay. Ja. Da sind wir ja schon mittendrin. Jetzt vielleicht noch einmal kurz die Geschichte von Michael verstehen. Also du sitzt da im Coworking Space, triffst den Alexander und hattest sehr spezifische Anforderungen an Bremsbeläge. Das hat jetzt ja nicht so der durchschnittliche Fahrrad-Hobbysportler. Das klingt genau. So ein bisschen nach schon High-Performance-Bedürfnissen.
Genau, um kurz das Bild zu vervollständigen, kurz meine Story. Also ich bin ja der Michael, ich bin Mitgründer und auch Geschäftsführer von Alpha Trail. Und wo ist mein Background? Aus beruflicher Seite komme ich ursprünglich aus der Softwareentwicklung, habe da, es ist jetzt schon einige Jahre her, in einem Konzern eine Ausbildung gemacht, habe das dann auch einige Jahre betrieben, im Ingenieurbüro, weitere Projekte, meine letzte Station, bevor ich dann Alex auch kennengelernt habe in Regensburg, war bei Microsoft in München. Ich habe da quasi ganz klassisch so Karrierepfad Softwareentwicklung verfolgt. Ne, das war da einfach so mein damaliger Plan. Ich habe mich nebenbei auch schon immer mit E-Commerce, der digitalen Welt beschäftigt, weil es mich extrem interessiert hat und ich mich da immer schon viel mit beschäftigt habe. Das heißt, das Thema E-Commerce habe ich nebenbei immer weiter ausgebaut, mich immer weiter eingearbeitet und ja dann letztlich auch gemeinsam mit dem Alex dann zum Hauptberuf gemacht. Was hat die Bike-Perspektive, was ist da so mein Background? Ja, als Kind habe ich schon immer, dadurch, dass ich am Land aufgewachsen bin, war ich schon viel mit dem Fahrrad im Wald unterwegs, ne, so ein bisschen Standard-Mountainbiking, sage ich jetzt mal. Mich haben aber YouTube-Videos immer inspiriert von diesen krassen Downhill-Bikern, die in den Bikeparks immer den Berg runterheizen und ihre 5-Meter-Gaps überspringen und so. Und als ich dann 18 Jahre alt war, den Führerschein hatte, habe ich den Entschluss gefasst, ich will sowas auch machen. Hab eben wegen meiner Ausbildung konnte ich mir dann auch ein Bike finanzieren oder kaufen und auch das ganze Equipment dazu, weil was man da braucht, das ist einiges und auch schon ein gewisses Budget, das man da investieren muss. Also einige tausend Euro, die man insgesamt braucht. Ja, und dann habe ich damals halt angefangen, Downhill-Biking zu betreiben, anfangs ein paar Kurse gemacht und ja, ich war im Prinzip jedes Wochenende in einem anderen Bikepark. Ich hatte damals auch das hieß Gravity Card, das ist im Prinzip eine Jahreskarte für fast alle Bikeparks in Europa. Das heißt, man kann da flexibel, egal ob Deutschland, Österreich, Tschechien, einfach in die Bikeparks fahren, hat dann direkt seine Liftkarte und kann die dort auch nutzen. Und ja, das war dann im Prinzip meine große Leidenschaft während der ganzen Zeit oder während der letzten Jahre, so dieses Downhill-Mountainbiking. Ich habe dabei auch mein Bike immer selber gewartet. Ich hatte sehr, sehr viel zu tun mit unterschiedlicher Art von Ausrüstung, weil ja im Prinzip betreibt man da ja Bikesport im Grenzbereich. Das heißt, man hat hohe Anforderungen ans Equipment. Allein die ganze Ausrüstung, wenn man aus einem Auto aussteigt und sich fertig macht, alles anzuziehen, das dauert schon immer irgendwie 20 Minuten, weil es im Prinzip ja ähnlich wie beim Motocross, was man alles am...
Ja.
Genau, richtig, vom Fullface-Helm, Genickschutz, Protektoren etc. Und das Bike muss natürlich auch extremen Belastungen standhalten. Genau, und so ist es letztlich dazu gekommen, dass, als wir uns getroffen haben, Alex ja auch ein Background aus der Fahrradbranche, mehr der Businessbereich, bei mir so die Leidenschaft und das Hobby aus dem, Extremsportbereich, war das natürlich auch ein witziger Zufall. Dazu dann noch das E-Commerce und Amazon-Thema, das wir als Gemeinsamkeit hatten. Und das dann noch in Regensburg, was jetzt nicht extrem bekannt ist für viele E-Commerce-Unternehmen, muss man auch dazu sagen, ist jetzt nicht vergleichbar mit München, Berlin, Köln etc. Da ist das schon eher die Ausnahme. Wir haben eher viel Maschinenbau, aber weniger E-Commerce oder Online-Marketing. Das andere hat der Alex ja schon erzählt und so kam es dann letztlich auch zu der Diskussion mit den Bremsbelägen, okay, wo alles gestartet ist.
Und dann habt ihr aus Taiwan euch die ersten Bremsbeläge schicken lassen oder habt ihr die tatsächlich so nach eigenen Anforderungen auch da von dem Hersteller explizit für euch entwickeln lassen?
Ja, wie das ja war, wir sind auf die Eurobike gefahren nach Friedrichshafen und haben ja da Ausschau gehalten nach einem passenden Produzenten, der da für uns Bremsbeläge produzieren möchte und auch mit uns diesen Entwicklungsprozess gehen möchte, weil wir halt gesagt haben, das, was es ja auf dem Markt gibt, das war nicht wirklich zufriedenstellend. Und dann haben wir halt jemanden gesucht, der wirklich mit uns diesen Prozess durchgehen möchte. Also das heißt, der immer wieder Belagmischungen anmischt, uns zuschickt und wie die dann testen und dann sagen, Mensch, muss eher noch in die oder die Richtung gehen. Da haben wir aber jemanden gefunden und da mit dem Lieferanten arbeiten wir jetzt immer noch zusammen. Der hat das auch mit uns gemacht, diesen Prozess und aber das hat auch echt ein paar Anläufe gebraucht. Aber da haben wir auch dann komplett unsere eigene Belagmischung entwickelt.
Und also wenn man jetzt mit so einem neuen Produkt und auch erstmal ja nur einem Produkt startet, ist ja schwer abzusehen, wie groß das mal werden kann und wie attraktiv ihr dann auch als Abnehmer für so einen Hersteller werdet. Also wie spricht man denn dann auf der Eurobike in Friedrichshafen am Bodensee mit einem asiatischen Hersteller und bringt den dazu, überhaupt so ein Projekt mit euch zu starten? Mit einer Firma, die es noch nicht gibt, zwei Dudes, die zu der Zeit wahrscheinlich noch angestellt waren und das nebenbei gemacht haben. Also das ist für den ja auch einfach ein Invest. Wie ist euch das gelungen, da dann so einen Partner zu gewinnen für euch?
Ja, im Prinzip ist es so, dass wir uns vorher genau überlegt haben, was ist unsere Vision, was wollen wir machen, um das dann auch dementsprechend zu verkaufen. Das ist immer wichtig, dementsprechende Vorbereitung. Und ja, wir haben uns dann halt eben auch über konkrete Konditionen unterhalten. Wie sieht's preislich aus? Wie ist der Entwicklungsprozess? Was sind die Kriterien? Und ja, haben auch für uns entschieden, wir können die Abnahmemengen, die gefordert wurden, das können wir soweit erfüllen.
Wie viel muss man da so garantieren?
Ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir mit niedrigeren Mengen starten können, um das Ganze jetzt erstmal anzutesten, aber dass wir dann eben nach und nach die Mengen erhöhen. Und es teilt sich auch auf verschiedene Bremsmodelle auf. Also es ist zwar ein Produkt, aber viele Varianten, muss man auch dazu sagen, weil man ja eben unterschiedlichste Bremssättel mit unterschiedlichen Bremsbelagsformen.
Ja, aber sag mal so eine Größenordnung, wie viel Stück muss man da abnehmen, um so einen Partner zu überzeugen, das für einen zu machen?
Ja, bei Eigenentwicklung ist es natürlich deutlich höher. Da waren wir schon, wir haben es runtergehandelt, aber da waren wir bei der ersten Order bei um die 5000 Stück. Und das war noch, das war an sich noch Goodwill vom Supplier, weil für den ist das natürlich ein deutlich erhöhter Aufwand, wie ein Produkt von der Stange zu nehmen, dass er die ganzen Maschinen für unsere eigene Belagmischung umstellt. Das heißt, da muss man schon gut Überzeugungsarbeit leisten. Ich denke, er hat an unsere Vision geglaubt, ist auch unser längster Supplier bis jetzt, mit dem wir sehr lange zusammenarbeiten. Wir gehen jetzt auch mit dem mittlerweile essen, wenn wir uns auf der Messe treffen oder besuchen ihn in Asien. Also haben da ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut über die Jahre, was auch recht wichtig ist. Und ich denke mal, er ist froh, dass er die Entscheidung auch damals so getroffen hat, weil er macht mit uns ganz gutes Geschäft mittlerweile.
Ja, okay. Und tatsächlich war es so, dass das damals, dass ihr das noch als Sidegig nebenbei gemacht habt?
Ja, damals war es noch nebenbei. Der Alex hat ja auch erzählt, er war Freelancer für E-Commerce-Projekte. Das heißt, es hat sich parallel zu der Freelancer-Tätigkeit dann eben die Alpha Trail, also das Alpha Trail-Unternehmen aufgebaut, wurde dann eben immer mehr und langfristig gesehen hatten wir dann halt, war jetzt auch schon länger her, irgendwann den Punkt erreicht, wo wir dann eben zu 100% an unserem eigenen Business gearbeitet hatten, wo wir wieder, bei mir war es ja Job hatten und beim Alex eben die Freelancer-Tätigkeit dann auch beendet haben.
Ja, wie schnell ging das denn dann? Also ihr habt dann euren Seller-Account aufgesetzt, habt, glaube ich, wenn ich es richtig recherchiert habe, tatsächlich auch auf Amazon gestartet, aber wie schnell ist euch dann klar geworden, alles klar, da haben wir jetzt ein Produkt, das trifft irgendwie einen Nerv, das hat ein Product-Market-Fit, das verkauft sich gut ab, jetzt können wir es größer denken?
Also da haben wir Wir sind nicht mit einer hohen Erwartung reingegangen. Wir waren super überzeugt von dem Produkt. Natürlich super happy, wo die Produkte bei uns angekommen sind. Und wir haben uns ja dann auch direkt bei der Vermarktung, auch durch Marktanalysen dazu entschieden, dass wir das als erstes auch bei Amazon verkaufen möchten mit dem FBA-Programm, also Fulfilled by Amazon, um erstmal nicht selber die Endkundenlogistik zu machen. Und letztendlich war es so, dass wir Anfang 2017 die ersten Produkte zu Amazon geschickt haben und wir hatten innerhalb der ersten Tage die ersten Bestellungen. Das war wirklich, wir haben das Produktlisting online gestellt und innerhalb von 2-3 Tagen sind die Bestellungen gekommen. Wir hatten es dann auch innerhalb der ersten 30 Tage, dass wir roundabout immer so zwischen 5 und 20 Bestellungen hatten. Und dann waren wir total geflasht. Also das war absoluter Flash für uns, wo wir gedacht haben, wir sind ja so ein No-Name-Produkt, uns kennt keiner. Klar haben wir ein super Listing gemacht, aber die Kunden kaufen unser Produkt und wir kriegen positives Feedback. Also das ist nach so einer Journey, die wir da durchgemacht haben, so eine ganze Entwicklung, eine Marke zu kreieren. Wir hatten noch nie einen Import gemacht von Taiwan. Wir mussten uns ja überall einarbeiten und dann kam der Erfolg, diese Verkäufe. Das war bombastisch. Also das waren Glücksgefühle, wo wir gedacht haben, Mensch, das ist so geil, da müssen wir weitermachen. Und ja, und da ging auch wirklich erst diese Reise komplett bei uns los.
Ja, ihr habt damals direkt zum Start schon die Marke Alpha Trail gehabt?
Nein, noch nicht. Also wir sind mit Gorilla gestartet. Alpha Trail ist erst in einem späteren Verlauf, also Gorilla ist schon immer diese Bremsbelagsmarke und Alpha Trail ist erst später entstanden, wo wir dann mehr Komponenten aufnehmen möchten und haben gesagt, Gorilla bleibt sozusagen die Bremsbelagsmarke und haben eine Zweitmarke gegründet, Alpha Trail, um weitere Komponenten auf den Markt zu bringen.
Und jetzt die Marke Alpha Trail klingt natürlich sehr so nach Trailbiking, also irgendwie Offroad fahren, das klingt jetzt weniger nach Rennrad und mehr nach Mountainbike oder Gravelbike. Ist das auch so die Ausrichtung, die ihr habt? Also auf das sehr sportliche Gelände fahren?
Also aktuell nicht. Also wir sind aktuell, was heißt aktuell? Wir haben ein breites Spektrum im Portfolio, wo wir urbane Radfahrer damit ansprechen. Aber auch Mountainbiker, aber auch Rennradfahrer haben wir Produkte im Angebot. Aber unsere Marke an sich ist sportiv ausgerichtet. Und da haben wir uns damals für den Namen Alpha Trail entschieden. Und natürlich klingt er jetzt sehr Trail-lastig, sehr Mountainbike-lastig. Aber letztendlich bedient er jetzt keine konkrete Sparte, sondern wirklich alles, aber halt im sportiven und im professionellen Bereich.
Okay, dann versetzen wir uns nochmal zurück. Die Glücksgefühle, als so die jeden Tag dann irgendwie eine zweistellige Anzahl an Bestellungen reinkam, da war dann irgendwie klar, okay, wir haben dann einen Nerv getroffen und das kann wirklich funktionieren. Wie ging es dann weiter? Habt ihr dann gesagt, jetzt erstmal mehr Bremsbeläge? Habt ihr sofort gesagt, wir müssen Sortiment erweitern, wir brauchen unterschiedliche Produkte? Also wie habt ihr dann daraus eine Firma gebaut?
Ja, an sich war es dann so, dass wir jetzt erstmal Gorilla Bikes weiter ausgebaut haben. Wir wollten ja jetzt auch anfangs nicht extremes Risiko gehen. Das heißt, wir sind jetzt erstmal mit einem gewissen Minimum reingestartet, um einfach mal zu gucken, wie funktioniert das Ganze. Das Ganze hat dann eben gut funktioniert. Dann haben wir natürlich das Thema ausgebaut. Der Alex hat schon erzählt, wir haben ja auf Amazon gesetzt, aus unterschiedlichsten Gründen. Bei Amazon hat man ja auch den Vorteil, dass man relativ einfach dank des Pan-EU-Programms internationalisieren kann. Das heißt, das war auch einer der Schritte, die wir in den ersten Jahren getätigt haben, sprich nicht nur den deutschen Markt zu bedienen, sondern auch die anderen Märkte oder die anderen Länder innerhalb der EU zu bedienen. Wir haben weitere Produkte rausgebracht, anfangs bei Gorilla Bikes, haben aber dann eben, als wir entschieden haben, wir wollen auch weitere Komponenten und Zubehör rausbringen im Fahrradbereich, haben wir dann relativ schnell auch die Marke Alpha Trail ins Leben gerufen. Und ja, unter der Marke Alpha Trail haben wir dann eben auch weitere Produkte gesourced, neue Supplier akquiriert, nicht nur den einen mit den Bremsbelägen, sondern dann kamen eben auch viele weitere Kategorien rein, wie Pumpen, Griffe und so weiter und so weiter. Und ja, das haben wir dann Jahr für Jahr eben weiter ausgebaut.
Wie viel SKUs habt ihr heute?
Ja, ich würde sagen, so zwischen, also wenn man beide Marken zusammenzählt, auf jeden Fall über 100. Wenn man dann okay, eben die anderen Länder, also wir haben einige 100 Listings weltweit so gesehen.
Ja, okay. Dann, also 2017 ging's los, dann habt ihr es ganz gut aufgebaut, dazu mehr Produkte. Und dann kam irgendwie die Pandemie. Und alle, die ich kenne, die in der Pandemie, also viele, die ich kenne, die sportlich sind, haben in der Pandemie angefangen, Fahrrad zu fahren. Entweder haben sie sich für zu Hause ein Peloton gekauft oder sie haben irgendwie versucht, für draußen ein Rennrad zu bekommen. Und viele jetzt Fahrradhändler, die ich kenne, waren so schnell ausverkauft, dass sie kaum gucken konnten und haben zumindest kurzfristig den Umsatz ihres Lebens gemacht. Wie war das bei euch? War das auch nochmal so ein Boost für euer Geschäft?
Absolut. Also Anfang 2020, ne, wo Corona losging, wir sind ja auch frisch mit Alpha Trail mit neuen Produkten gestartet, haben unter anderem bei einigen Produkten die ersten Orders da gehabt und die Verkäufe sind wieder gut gestartet. Es kam Corona und zack, alle Ware war weg. Das war echt der Wahnsinn. Jeder hat sein Fahrrad rausgeholt. Jeder hat sein altes Fahrrad unten aus dem Keller wieder aufgepimpt. Ne? Und ja, unser Zubehör und Ersatzteile waren ruckzuck weg. Natürlich haben wir, wo wir das gemerkt haben mit Corona, dass es so abging, haben wir sofort natürlich auch versucht nachzubestellen und mit unseren Produzenten zu sprechen, wie es aussieht. Und wir haben halt eine sehr, sehr bittere Nachricht bekommen, dass da wir eine der neuen Kunden natürlich sind, in vielen neuen Kategorien, wurde uns halt gesagt, dass wir einfach aktuell nicht beliefert werden können, beziehungsweise bei manchen Lieferanten war es ein bisschen unterschiedlich, zwischen 12 und 48 Monate Lieferzeit haben. Also 48 Monate waren unter anderem Fahrradketten, ne? Und wo wir gesagt haben, fuck, was machen wir jetzt? Das war, wir waren sprachlos, weil wir haben ja so einen Hype gehabt, ne? Wir haben neue Produkte wieder rausgebracht, wir sind gewachsen, wir haben wirklich eine Erfolgswelle gehabt und auf einmal, wenn du keine Ware mehr kriegst, kannst du nichts mehr verkaufen. Wenn du nichts mehr verkaufst, machst du keinen Umsatz und ohne Umsatz hast du auch keinen Gewinn am Schluss. Und das war richtig scheiße. Und was wir dann gesagt haben, wir können es jetzt erstmal nicht ändern. Es ist ja überall so gewesen und haben letztendlich die Situation auch beobachtet, wie sie sich entwickelt. Waren aber schon so eingestellt, dass wir gesagt haben, Mensch, dass Corona, wie ja jeder immer so gesagt hat, ach, Corona ist in ein, zwei Monaten vorbei, ach, bis zum Herbst, ne, ist das wieder weg. Und wer hat denn an Anfang oder Mitte 2020 gedacht, dass es über 3 Jahre geht? Niemand. Und davon sind wir natürlich auch ausgegangen, dass es immer wieder, dass es sich beruhigt, dass sich alles normalisiert, das ist nur eine Frage von Wochen oder Monaten. Aber jetzt im Nachhinein wissen wir natürlich, es war nicht so. Und ja, wir haben ein bisschen zum Herbst dann hin auch wieder mehr Ware bekommen, also ein bisschen Ware bekommen und haben dann gedacht, Mensch, das geht los und haben dann uns so die ersten Mitarbeiter reingeholt, die ersten Werkstudenten, die uns unterstützen sollen und ne, weil es ist ja viel Nachfrage da und ja, mussten aber dann auch im Herbst 2021 dann feststellen, es kommt keine Ware, ne? Es verbessert sich nicht. Es ist einfach immer noch die gleiche Situation wie vorher und mussten halt alle Leute wieder ausstellen, ne? Und das ist bis auf einen Azubi, der ist geblieben, hat jetzt auch seine Ausbildungsprüfung bestanden und ist sozusagen jetzt auch fertig und wird übernommen. Aber das war super hart, ne? Wenn du sagst, hey, du denkst, hey, du kannst wieder Gas geben, du holst Leute mit an Bord und die musst die halt dann rausschmeißen. Das war echt ein riesiger Tiefpunkt für uns und das hat uns schon auch privat auch, also persönlich halt auch echt getroffen, weil man muss halt Menschen wieder vor die Tür setzen und ja.
Also gerade jetzt so früh in so einer Unternehmerkarriere ist das ja dann auf jeden Fall eine schwierige Erfahrung, aber auch so die typischen Kurzarbeit und all die Maßnahmen, die es so gab, habt ihr das genutzt oder war euch klar, dass selbst das wird uns nicht helfen?
Wir haben dann einfach auch da die Entscheidung getroffen oder mussten uns dafür entscheiden, dass wir das aussetzen. Das war unsere Strategie. Das heißt, wir haben gesagt, wir fahren alle Kosten des Unternehmens so weit runter, dass wir auch weniger Umsatz brauchen, um unsere Kosten zu decken. Und wir setzen das aus. Das heißt, wir gehen her und warten auf bessere Zeiten. Ansonsten hätten wir irgendwie was anderes machen müssen. Wollten wir nicht, weil unsere DNA ist Fahrrad und E-Commerce. Und deswegen haben wir es ausgesetzt.
Und habt ihr dann, also ich erinnere das noch jetzt bei unserer eigenen ersten Gründung, wo es auch eine Phase gab, wo es nicht so gut funktionierte, da haben wir dann tatsächlich wieder angefangen, so ein bisschen Freelance-Beratungsprojekte zu machen, um so die Miete zu bezahlen, damit so ein bisschen Geld reinkommt. Wart ihr auch an dem Punkt oder hat zumindest das Grundrauschen der Firma trotzdem wenigstens euch noch finanziert?
Ja, wir hatten ein Projekt, hatten wir noch ein bisschen was mitgemacht. Da waren wir eigentlich so kurz vor Corona so, dass wir gesagt haben, hey, wir brauchen es nicht mehr, wir sind raus, ne? Unsere Firma läuft. Da haben wir noch ein bisschen was gemacht, aber das waren auch nicht mehr so viele Stunden. Das heißt, es hat schon gereicht zum Überleben, aber wirklich für eine Expansion hat es nicht gereicht.
Was habt ihr daraus mitgenommen, wenn man dann früh in seinem Unternehmerleben einmal durch so eine Krise gehen muss, aber es ja offensichtlich auch schafft, sie dann hinter sich zu lassen und dann am Ende viel besser dazustehen als vorher? Also was würdet ihr sagen, ist da so hängen geblieben jetzt auch an Resilienz, an Managementerfahrung, an Zuversicht, wie man so mit zukünftigen Krisen umgehen kann?
Also für mich persönlich war es halt so, dass wir einfach viel zu optimistisch immer rangegangen sind und haben halt immer wieder gedacht, das wird. Letztendlich mein Learning daraus ist, plane erst mit den Sachen, die du wirklich hast und die wirklich auch eintreten, plane dann erst weiter und handle dann erst weiter und nicht mit irgendwelchen Hypothesen, die eintreten könnten. Und das hat uns geerdet, dass wir auch mit den Sachen nur arbeiten, die wir auch im Unternehmen zur Verfügung haben.
Okay, und bei dir, Michael, wie guckst du so auf diese Zeit zurück?
Ja, natürlich auch, wie der Alex schon gesagt hat, hat uns sehr mitgenommen. Wir haben sehr viele Erfahrungen auch gesammelt fürs Leben tatsächlich. Wir hatten viele Situationen zum ersten Mal, gerade auch die Ausstellungen, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Es ist immer krass, aber das erste Mal, das wird man wirklich nie vergessen. Ja, Learnings. Ein Thema ist natürlich schon auch Diversifikation. Das ist zwar nicht immer möglich und nicht immer einfach, aber gerade eben in der Supply Chain, diese Abhängigkeiten muss man sich bewusst sein. Man hat es ja auch gesehen, Thema Suezkanal etc., dass wenn die Supply Chain nur aus einer bestimmten Richtung kommt, dass es da schnell Probleme geben kann, für die man halt gewisse Notfallpläne braucht. Was ist, wenn irgendwas passiert, so weltweit Thema, sei es Corona, sei es Suezkanal oder auch irgendwelche anderen Dinge. Da muss man sich schon bewusst sein, dass das nicht alles immer perfekt dauerhaft weiterlaufen kann, wie man sich's vorstellt. Ist natürlich einfach dahergesagt, ne? In gewissen Branchen ist es vielleicht nicht möglich oder nicht so einfach möglich. Da ist dann vielleicht auch ein gewisser Risikopuffer relevant. Bei Corona hatten wir natürlich das Thema, wir hatten noch nie eine weltweite Pandemie vorher, zumindest nicht zu meinen Lebzeiten. Und dann auch mit der ganzen Globalisierung war schwer vorherzusehen, wie wirkt sich's aus, wie reagieren die Regierungen und auch wie lange geht's dann tatsächlich. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber damals, ist Thema Risiko auch wichtig. Nicht zu viel Risiko eingehen in solchen Situationen, wenn man eben nicht weiß, wie es weitergeht. Ja,
ich weiß das von vielen Fahrradhändlern, die dann während der Pandemie extrem hohe Bestellungen getätigt haben, gerade weil am Anfang ja alles ausverkauft war und irgendwann war die Pandemie dabei vorbei und Fahrrad irgendwie immer noch ein Trendthema, aber jetzt die Nachfrage auch nicht so hoch, wie sie es während der Pandemie war, was dann dazu geführt hat, dass zumindest das meine Wahrnehmung, sehr viele Fahrradhändler in den letzten ein, zwei Jahren mit sehr starken Discounts abverkaufen mussten. Habt ihr das auch bei euch so erlebt?
Erlebt ja, also von anderen. Wir selber hatten es nicht, weil zu Beginn hatten wir das Thema, wir haben keine Ware bekommen. Dann haben wir auch gesagt, wir wollen, als dann langsam wieder Ware gekommen ist, wir wollten keine extremen Risiken eingehen, dass wir jetzt riesige Bestellmengen auf einmal machen, wie wir sie vorher noch nie hatten. Wir wollten schon weiter wachsen, aber jetzt nicht auf Biegen und Brechen. Von vielen anderen aus der Branche haben wir es mitbekommen, die haben bestellt wie irre. Also die ganzen Supplier, die haben die Welt auch nicht mehr verstanden, was da für Riesenbestellungen reinkommen. Eben wegen der Nachfrage während Corona. Aber die Nachfrage, wie wir jetzt wissen, die ist nicht konstant geblieben, sondern Corona war irgendwann vorbei. Die Corona-Radler, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, sind wieder ein bisschen zurückgegangen. Oder generell, die Leute hatten nicht mehr ganz so viel Freizeit oder nicht mehr so dieses Outdoor-Bedürfnis wie vorher. Es ist zwar trotzdem ein gewisser Wachstum in der Branche da, aber dieser Corona-Ausschlag nach oben, der ging halt eben wieder zurück. Und das hatten viele nicht auf dem Schirm und haben dann eben so weiter geplant mit diesen Corona-Wachstumszahlen und die Läger waren dann eben voll.
Ja, okay. Für euch ging es dann aber zum Glück wieder nach oben. Also nach Ende der Pandemie konntet ihr dann vermutlich wieder gut weiter wachsen. Erzählt mal so ein bisschen, wo steht ihr denn heute und wie habt ihr dann auch so diesen Rebound nach der Pandemie gemanagt?
Ja, also wir stehen heute erstmal in unserem neuen Büro, was wir im September 2023 bezogen haben. Das war auch ein Riesenprojekt, wo wir gesagt haben, wir brauchen auch zum Wachsen einfach mehr Mitarbeiter, ein ordentliches Büro, sozusagen unser Headquarter. Und das haben wir hier auch in Regensburg uns bewusst auch für den Standort in Regensburg entschieden und haben dann auch gesagt, wir werden uns so ein Modern Workspace auch einrichten, was hat alles so in einem modernen Büro halt einfach mit dazugehört, zum Beispiel auch mit Wallboxen für unsere Elektrofahrzeuge, dann Meetingräume mit interaktiven Whiteboard-TVs oder haben in der Küche zum Beispiel auch einen Cooker installiert, dass wir halt nicht mehr irgendwie Wasser in Flaschen kaufen, das ist halt auch einfach nicht nachhaltig, haben auch zum Beispiel ein sehr effizientes Smart-Business-System integriert, wo halt einfach kein Strom zum Beispiel auch vergeudet wird oder auch das richtig geheizt wird, höhenverstellbar Schreibtisch und so weiter, eine zentrale Musikanlage und. Und so haben wir auch gesagt, das ist wichtig. Wir haben uns auch bewusst dazu entschieden, dass wir auf ein hybrides System gehen bei den Arbeitskräften und nicht full remote arbeiten. Wir sind halt hier auch alle gerne im Büro. Und da ist halt wichtig, wenn man im Büro ist, dass man sich wohlfühlt, dass man eine gute Arbeitsatmosphäre hat. Und zum Beispiel haben wir auch direkt ein Fitnessstudio hier mit dabei. Und manche gehen halt entweder vor oder auch mal während der Mittagspause ins Fitness, um sich auszupowern, ne, den ganzen Tag.
Oder Radfahren.
Ja, Radfahren natürlich auch. Also viele kommen ja auch mit dem Fahrrad. Also ich komme zum Beispiel auch mit dem Fahrrad in die Arbeit. Ich liebe das in der Früh raus, ne? Man ist nur ein bisschen verschlafen und dann aufs Fahrrad und dann ist man topfit. Und auch wenn man heimfährt, ne? Dann ist so der Arbeitsstress dann auch am Abend wieder weg und man ist daheim und das ist super. Also genau, und dafür haben wir ganz viel geschaffen, dass wir halt hier einfach auch in Zukunft wachsen können. Und ja, und aktuell stehen wir wirklich darin, so eine neue Vision oder ja, ein komplettes Unternehmen zu kreieren, weiter wachsen zu können. Und da haben wir natürlich uns auch die Frage so gestellt, was ist so auch unsere eigene Identität? Wir haben uns auch erst so wirklich in den letzten Jahren so auch immer weiter gefunden, was uns antreibt, was uns motiviert. Ich glaube, das hat auch jeder Unternehmer immer so eine Phase, wo man sagt, man so eine Findungsphase, das dauert ein bisschen. Und die haben wir auch abgeschlossen. Und ja, und da sind wir zum Glück angekommen und können jetzt immer weiter wachsen.
Mit wie vielen Leuten macht ihr das jetzt, die ihr bei euch im Team habt?
Mit 12 Leuten.
Okay. Und wie viel Umsatz kann man in so einem dann vielleicht doch Nischenbereich Fahrradkomponenten für sportliches Fahren so machen?
Ja, es kommt drauf an, wie man es genau sieht. Also meinst du jetzt Potenzial des Marktes oder worauf beziehst du dich konkret?
Also fangen wir mal an mit, was glaubst du, wie groß ist der Markt? Und dann anschließend die Frage, wie viel von dem Markt captured ihr schon?
Ja, ich würde mal sagen, der Markt, wenn wir jetzt uns mal nur online auf Amazon beziehen, weil man muss natürlich, der Einzelhandel ist natürlich extrem groß im Fahrradbereich. Die ganzen Fahrradläden, die es so gibt, gerade in Deutschland, aber auch weltweit, die haben natürlich mit Abstand den größten Umsatzanteil an diesen ganzen Komponenten und Zubehörthemen, gerade eben auch die Fahrradwerkstätten, die viel einbauen. Dann gibt es natürlich den Online-Bereich, der sich halt aufteilt auf unterschiedlichste Online-Shops, gibt es ja auch einige große Player, dann eben auch Marktplätze, unter anderem auch Amazon, Decathlon etc., verschiedene Marktplätze, die Sportprodukte anbieten. Ja, da würde ich meine Schätzung mal sagen, jetzt mal Amazon weltweit gesprochen, werden wir schon irgendwo zwischen 50 und 100 Millionen liegen, Potenzial. Vielleicht, ja, wahrscheinlich deutlich mehr, wenn man das Zubehör auch noch mit reinbezieht. Es gibt ja allein Helme, die machen in USA irgendwie Millionen im Monat. Ja. Deswegen ist es nicht so einfach, das abzuschätzen.
Aber ja, sag mal so, ihr als Firma, wo liegt ihr so ungefähr umsatzmäßig jetzt?
Ja, im mittleren einstelligen Millionenbereich.
Okay, okay. Und das ist alles Amazon-only?
Ja, genau.
Und müsste man nicht eigentlich, also du hast eben gerade selber von den Fahrradgeschäften gesprochen, ich habe mich so gefragt, wie viele der ambitionierten Fahrradfahrer sind denn auch selber Schrauber und würden tatsächlich an ihrem Rad selber neue Komponenten installieren oder austauschen? Also müsste es nicht eigentlich ein Ziel sein, eure Produkte auch in den Fahrradfachhandel zu kriegen, wo Leute dann ihr Fahrrad hinbringen und sagen, komm, bitte einmal Inspektion, alles frisch machen und übrigens auch neue Bremsbeläge?
Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns schon sehr, sehr oft gestellt haben die letzten Jahre, weil Thema Fahrradeinzelhandel ist natürlich sehr, sehr naheliegend. erstmal ist es so, wir haben nicht nur Komponenten für Schrauber. Also klar haben wir jetzt Produkte wie Bremsbeläge, Ketten etc., die man verbauen muss, wo man eine gewisse handwerkliche Affinität braucht. Wir haben aber auch sehr, sehr viel Zubehörprodukte, die man entweder, ne, wie jetzt eine Pumpe, die braucht jeder, oder auch sowas wie Griffe ist relativ leicht auszutauschen, oder zum Beispiel auch ein Fahrradhelm, den jeder auch braucht oder tragen sollte, um Fahrrad zu fahren. Unsere große Stärke oder auch unsere DNA ist so das Thema der digitalen Welt, also so der digitale Bereich, der E-Commerce etc. Deswegen haben wir für uns entschieden, dass der Fahrradeinzelhandel vorerst nicht relevant ist, weil es ist ein komplett anderes Business. Wir müssen uns komplett einarbeiten in die ganzen, wie funktioniert der Vertrieb im Einzelhandel. Wir sind auf einmal mitten im B2B-Geschäft. Wir müssen Vertriebsstrukturen aufbauen. Wir müssen uns mit dem Großhandel aus Herstellerperspektive auseinandersetzen, auch auf Messen gehen etc. Das ist ein komplett anderes Business, was wir jetzt betreiben. Und das irgendwie von heute auf morgen umzustellen, ist gar nicht möglich. Das ist eine sehr, sehr langfristige Sache. Und ja, wir wollen uns nach wie vor erstmal noch stark auf E-Commerce konzentrieren. Es gibt noch so viel Potenzial, was wir abgrasen können. Gerade jetzt auch, Amazon bringt immer neue Marktplätze raus. Amazon USA ist für uns noch ein riesen Wachstumsfeld. Auch weitere Sportmarktplätze, die es so gibt in Deutschland und Europa. Online-Shop natürlich auch ein Thema. Da gibt es so viele Dinge, die wir noch angehen können im digitalen Bereich, dass es jetzt gar nicht notwendig ist, dass wir sagen, wir sind auf den Einzelhandel angewiesen, um wachsen zu können.
Okay, verstanden. Also gibt noch genug zu optimieren auf Amazon. Erzählt mal so ein bisschen euer Setup. Ich habe schon rausgehört, Pan-EU, das habt ihr relativ früh gestartet. USA, also ihr seid schon international über Amazon distribuiert. Wie ist denn ansonsten euer Setup? Also welchen Teil des bunten Baukastens und Bauchladens, den Amazon so anbietet, an Content-Optionen, an Branding-Optionen, an Advertising-Möglichkeiten. Also was davon, welchen Teil dieser Klaviatur bespielt ihr?
Also an sich einen sehr großen Teil. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also vertriebskanalmäßig sind wir auf jeden Fall Pan-EU komplett vertreten. Wir haben auch direkt nach dem Brexit zeitig wieder mit UK angefangen, weil es für uns super relevant war. War uns natürlich ein Stich ins Herz, als England aus dem, beziehungsweise UK aus dem Pan-EU-Programm rausgeflogen ist wegen Brexit. USA sind wir am Testen gerade, also haben wir noch nicht in der Masse oder in der Breite ausgerollt. Also das mal kurz zu den Marktplätzen. Ansonsten, um es mal ein bisschen zusammenzufassen, wir versuchen mehr oder weniger sämtliche Tools zu nutzen, die uns Amazon an die Hand gibt. Das heißt, was es an Möglichkeiten gibt, am Listing, an Content anzubieten, versuchen wir zu nutzen. Zwar noch nicht alles heute, weil auch so Sachen wie Video etc. ist natürlich ein gewisser Aufwand zu produzieren. Aber das ist unser Anspruch, also dem Kunden die bestmögliche Experience auf Amazon zu bieten. Das heißt, so Sachen wie A+ oder auch A+ Premium etc. gehört zum Standard. Also versuchen wir, jeden Kunden anzubieten bei jedem Produkt. Und wenn es eben neue Techniken gibt, die Amazon anbietet, versuchen wir, die auch zeitnah auszurollen.
Und da glaubt ihr auch oder habt ihr das Gefühl, ihr könnt das auch messen, dass jetzt gerade für, ich sag mal, Bremsbeläge fürs Mountainbike erscheinen mir jetzt nicht, also sind natürlich sehr wichtig, weil können im Zweifel lebensrettend sein, wenn sie gut funktionieren oder auch nicht. Aber erscheint mir jetzt nicht das emotionalste Produkt. Deswegen die Frage, könnt ihr das nachweisen, dass auch der Aufwand in A-Plus-Content und solche Themen und Videos, dass das merklich einen Impact hat für jetzt so eher technisch gelagerte Produkte?
Ja, weil wir das Ganze auch durch A-B-Testings und durch KPIs natürlich tracken. Was man da natürlich auch sagen muss, dass die Wettbewerber oder auch andere Listings auf Amazon einfach nicht gut optimiert sind, keine gute Verkaufspräsentation haben, kein Brandbuilding auch haben. Und das ist ja auch das, was uns ja auch differenziert natürlich. Also A, natürlich das Produkt, aber auch unser Vertriebskonzept ist einfach auch anders. Da kann ich vielleicht auch eins vorwegnehmen. Wir haben zum Beispiel auch bei Gorilla, bei unserer ersten Marke, wo wir schon viel drüber gesprochen haben, haben wir jetzt auch neue Creatives rausgebracht, wo wir einen Gorilla auf ein Bike gesetzt haben, per KI, mit Journey Build und so sozusagen für Sponsored Brands und Sponsored Displays komplett neue Bilderwelten generiert haben und die so sich unterscheiden von allem, was es auf Amazon gibt, weil man hat noch nie einen fetten Gorilla irgendwie, die aggressiv schaut, auf einem Mountainbike gesehen und das ist halt richtig gut gemacht und das polarisiert und das sorgt halt für hohe Klickraten, weil das interessiert die Leute dann auch.
Okay, also da nutzt ihr KI schon, ihr scheint mir jetzt auch sehr im positiven Sinne sehr, sehr technisch und irgendwie interessiert auch an allen Tools und Möglichkeiten, die es da so gibt. Erzählt mal so ein bisschen, habt ihr schon andere AI-Tools im Einsatz, die euch jetzt helfen, da effizienter zu arbeiten mit dem ja einem nicht riesengroßen Team? Wie seid ihr da aufgestellt?
Ja, also wir haben ganz klassisch mit ChatGPT begonnen, wie jeder so. Also bei mir war es an Heiligabend vor 2 Jahren mit der 3er-Version, da war ich das erste Mal reingeschaut und ja, das war noch komplett was ganz Verrücktes. Und aber mittlerweile ist es so wirklich so ein Alltagstool geworden. Also ich nutze ChatGPT ganz, ganz viel für Konzepterstellungen, wo ich zum Beispiel auch so Lastenhefte für Dienstleister oder auch interne Prozesse darüber erstelle. Und mir halt einfach, ich habe es mir auch mal ausgerechnet, um die 120-130% eine Effizienzsteigerung auch gibt, weil ich halt dann auch vieles halt auf ausschreiben lasse und dann nochmal gut formulieren lasse. Und das ist der Wahnsinn, wenn man halt viel Content hat, den man dann halt auch nochmal fein optimieren muss. Und da ist ChatGPT eine super Ergänzung. Aber auch zum Beispiel Bewertungsanalysen. Wir geben halt eine ganz, ganz von vielen Wettbewerbern oder von der ganzen Kategorie mal Daten in ChatGPT rein und lassen uns sozusagen komplett mal anzeigen, was sind jetzt so die Probleme, was Kunden so bemängeln an Produkten, was ist positiv, negativ, neutral und sagen dann auch ganz klar, hey, gib mal Verbesserungsideen für die negativen Punkte. Und da ist es der Wahnsinn, was ChatGPT halt da auch als Ideen auch ausspuckt und das ist Daily Business bei uns. Also jeder ist bei uns angehalten, jeden Tag mit ChatGPT zu arbeiten, weil es so eine gute Ergänzung ist. Wir sagen auch, das sind immer so unsere Assistenten halt, die halt für jeden Mitarbeiter hat nochmal so eine Assistenz. Das ist ChatGPT und da kann man so viel drüber machen lassen. Wahnsinn.
Okay, also da würde ich sagen, seid ihr wahrscheinlich Best Practice und auf jeden Fall Vorreiter, wenn ich jetzt auch mal mir so andere Unternehmen angucke. Ich glaube, da probiert ihr viel aus. Mein Gefühl ist jetzt auch so aus der täglichen Arbeit, die wir hier bei uns bei FrontRow haben, dass AI wahnsinnig gut dabei helfen kann, effizienter zu arbeiten. Es kann auf jeden Fall dabei helfen, so im Longtail, glaube ich, auch Content zu generieren. Ich habe aber das Gefühl, dass es, jetzt mal vielleicht mit Ausnahme von eurem Gorilla auf dem Fahrrad, aber dass es für so wirklich High-End-Content noch zu generisch ist und dass man sich da als Marke noch nicht so richtig, so wie man es will, präsentieren und auch differenzieren kann von allen anderen, die im Zweifel alle die gleichen Tools nutzen. Also wie ist euer Blick da drauf und wo seht ihr Stand heute vielleicht noch Grenzen beim Einsatz von KI?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den glaube ich alle, die KI nutzen, früher oder später mal erreichen, dass sie sagen, ich komme irgendwann nicht weiter oder das Ergebnis entspricht nicht der Qualität, die ich gerne hätte. Klar kann man da an seinem Prompt Engineering arbeiten, ne, dass man sagt, okay, Prompt optimieren ist schon sehr, sehr viel Potenzial auch mit drinnen. Ich finde, die Technik aktuell entwickelt sich auch unglaublich schnell. Wer weiß, bis die Podcast-Folge veröffentlicht wird, ob es schon wieder irgendwelche neuen Modelle oder Technologien oder sonst was gibt. Also das ist ja teilweise im Wochentakt, was da passiert. Also was ich denke, was einer der wichtigsten Punkte für die nächsten Jahre sein wird, gerade in dem Thema KI, du hast es ja gesagt, alle Leute nutzen die gleichen Tools. Es wird zunehmend auch einfacher zu prompten. Ne? Ich denke, Modell für Modell wird es einfacher, gute Ergebnisse zu bekommen. Was ist dann noch der eigene USP oder die Differenzierung gegenüber den anderen? Im Prinzip sind es die eigenen Daten oder vernünftige Daten in hoher Qualität zu haben, die man eben der KI bereitstellt, weil das ist was, das Konkurrenten nicht so einfach kopieren können, wenn man eben seine Daten in hoher Qualität, in strukturierter Form bei sich vorhält und die KI dann eben mit diesen Daten arbeitet. Das ist, glaube ich, was, wo aktuell noch gar nicht so viel drüber gesprochen wird, wie man eben sich da weitere Wettbewerbsvorteile verschafft. Weil in ein paar Jahren wird es so sein, dass so gut wie alle Firmen alle KI-Tools nutzen. Da ist es völlig normal. Aber was ist dann der nächste Schritt? Wie kann man sich eben wieder einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten? Ja, und da ist es meiner Meinung nach schon diese Datenthematik. Gerade wenn es Thema Datenanalysen, Prognosen etc., muss eben die KI auf eigene Daten zugreifen können.
Okay, also auch da, glaube ich, ist so euer Blick, wie bereiten wir uns auf so das AI-Zeitalter vor, sicherlich Best Practice, was ihr so macht. Lasst uns nochmal kurz darüber sprechen, wenn wir jetzt so 5 Jahre vorausgucken und uns nicht die nächste Pandemie trifft. Was glaubt ihr, wo steht ihr dann mit eurem Unternehmen? Sind es weiter 2 Marken, habt ihr vielleicht nochmal eine andere Marke für eine andere Subzielgruppe entwickelt? Gibt es nochmal andere Produktkategorien, in die ihr reingehen wollt? Also wo ist so euer mittelfristiges unternehmerisches Ziel?
auf jeden Fall im weiteren Ausbau von Alpha Trail. Und das, was wir jetzt noch nicht haben, dass wir das alles noch nachholen. Auch gerade die USA-Expansion ist bei uns auf der Agenda. Und das ist ein Riesenmarkt für uns, was ja Michael schon gesagt hat. Und als nächstes großes Projekt zusätzlich zu USA kommt unser Online-Shop, den wir gerade schon in der Entwicklung haben, wo wir sehr viel Zeit investiert haben. Auch da uns auch schon die Fragen gestellt haben, was muss eigentlich ein guter Webshop aktuell haben? Und wir haben auch uns zum Motto gesetzt bei der ganzen Konzeptionierung, wie können wir einen gleichen Standard schaffen oder einen ähnlichen Standard, wie es auch Amazon hat, weil wir haben es selber schon erlebt, wenn man bei anderen Webshops bestellt, kriegt man nicht mehr irgendeine Versandbestätigung. Und wenn ich dann irgendwie einen eigenen Webshop habe und wir haben auch Kunden, die vielleicht von Amazon mal bei uns im Webshop kaufen und eine schlechtere Erfahrung machen, dann hat der Webshop keine Daseinsberechtigung. Und dann, wenn man dieses Konzept macht, findet man erstmal raus, was Amazon eigentlich schon alles richtig macht und wie gut Amazon ist und wie schwierig das ist, das auch alles nachzubauen. Und das ist die Challenge und die haben wir uns auch angenommen und wir sind gut dabei und wir sind irgendwann im Herbst soweit, dass wir ihn launchen, aber dann halt auch mit dem Konzept, mit einer Umsetzung, wo wir ja auch dem Kunden sagen können, hey, hier hast du ein ähnliches Einkaufserlebnis wie bei Amazon oder sogar auch noch besser.
Okay. Und so letzte Frage, gerade im Sport und bei Sportkomponenten und Herstellern. Ich durfte jetzt so ein paar Mal bei der Tour de France vor Ort sein und auch so Teams besuchen und dann irgendwie auch mit Komponentenherstellern mich austauschen. Da weiß ich, dass für die immer total wichtig auch ist, auch im Vertrieb ihre Produkte in Anwendung zu zeigen. Deswegen sponsern die dann Radteams oder auch Einzelsportler, die dann auch irgendwie als Testimonial fungieren. Ist das was, wo ihr das Gefühl habt, das wäre für euch auch mal ein Marketingkanal oder sagt ihr, das ist eigentlich zu weit weg von der Conversion? Wir sind dann doch so E-Commerce-heavy und driven. Wir konzentrieren uns erstmal auf alles, was dicht am Online-Shop stattfindet.
Aber das wird genau die Strategie vom Online-Shop ja mit sein. Also das heißt, wir haben im Online-Shop vor, und dass wir gezielt auf Testimonials gehen, mehr auch in die Social-Media-Kanäle reingehen, auch da die Produkte zeigen und Kooperationen eingehen und da auch Traffic für den Shop generieren, aber auch natürlich Traffic für Amazon. Also wird immer für uns zur Strategie sein. Das sind unsere Primärkanäle, die wir auch uns dafür entschieden haben. Klar, es wird auch andere Kanäle geben, aber das ist sozusagen immer so die Option, dass wir auch dem Kunden sagen, hey, gebe uns einen Shop oder geh zu Amazon und...
Okay, verstanden. Also, coole Geschichte. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie ihr so über Zukunftsthemen wie KI und Co. nachdenkt. Wahnsinn, wie ihr in früher Phase so eine Pandemie und so eine Krise irgendwie gemeistert habt und dann danach sehr erfolgreich rausgekommen seid. Und für mich tatsächlich überraschend, dass jetzt in so einer kleinen Nische mit, Fahrradbremsbelägen ist losging, dass man da, dass ihr da so ein super Unternehmen aufgebaut habt, dann auch noch irgendwie mit einem Thema, das Spaß bringt, also ein bisschen auch das Hobby zum Beruf gemacht, glaube ich, eine Inspiration für viele Hörerinnen und Hörer und deshalb vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Dankeschön.
Schöne Grüße nach Regensburg. Noch mehr Infos zu Alex und Michael von Alpha Trail gibt es natürlich genau wie zu allen anderen Folgen von UnternehmerInnen der Zukunft unter amazon.de/podcast. Die nächste Folge in 2 Wochen überall, wo es Podcasts gibt.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.